Die großen Namen fehlen, die kleineren Namen spielen den Titel unter sich aus. Am Ende triumphiert Luke Woodhouse im Finale gegen Ryan Joyce. Die Deutschen lassen beim Favoritensterben von Kiel eine Riesenchance liegen. Die Analyse jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns hier direkt nach dem Matchstart in Kiel von der European Tour. Beglücken euch jetzt mit einer neuen Folge mit der Analyse von diesem Darts-Wochenende, welches in allererster Linie in Kiel stattfand, aber auch die Bundesliga-Endrunde zu bieten hatte. Und dann war es das quasi auch schon so. Also rund um den Globus spielte sich fast alles geballt nur in Deutschland ab und da sprechen wir jetzt rüber. Mein wunderbarer Podcast-Partner und ich begrüße dich erst einmal an diesem Abend wieder einmal neu an meiner Seite, Kevin Schulte. Guten Abend, Kevin.
Guten Abend, Micha. Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr die Folge hört. Es ist die Folge nach den Baltic Sea Darts Open und du hast es angesprochen, nach dem letzten Titel des Karlsruher SC in der DDV-Bundesliga. Denn ab sofort geht der Verein natürlich in neuem Ort, unter neuem Gewand an den Start. Ich denke, werden wir gleich dann auch kurz drüber sprechen. Ansonsten war wirklich nicht so viel. An der Stelle kann ich noch sagen oder empfehlen natürlich, dass wir eine Folge aufgenommen haben nach dem Premier League-Finalabend, nach diesem gigantischen Spiel zwischen Littler und Humphreys und dem erneuten Premier League-Titel, dem zweiten von Luke Littler. Wir haben für Patreon auch noch die Folge ein bisschen verlängert. Ihr werdet es mitbekommen haben und seid herzlich eingeladen, uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat zu unterstützen. Dann bekommt ihr unter anderem eben den Zusatz der letzten Folge. Da haben wir nämlich über den möglichen Premier League-Modus der Zukunft gesprochen.
Und den Link zu Patreon findet ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Wenn ihr dann schon in den Shownotes unterwegs seid, dann findet ihr da auch noch den Link zu Instagram, Twitter und TikTok, unseren Social Media Profilen. Könnt auch da gerne vorbeischauen, gerade auf Instagram. Mit der Frage der Woche gibt es natürlich immer wieder ja die Möglichkeit für euch, mit uns zu interagieren und auch Teil dieser Folge zu sein. Das wird auch in dieser Folge der Fall sein, wenn wir dann noch einmal kurz den Abstecher gen Premier League machen werden und über eure Picks für die Premier League im nächsten Jahr sprechen werden. Dazu aber Richtung Ende der Folge mehr und in den Shownotes findet ihr auch noch den Link zum Sport1 Darts Newsletter. Ihr kennt das Spiel und damit würde ich sagen, können wir jetzt reingehen, werfen den Blick wirklich erst einmal zentriert nach Kiel, mussten feststellen vor dem Turnier, wir hatten wirklich eine ganze Dekade an Absagen. Littler, Humphreys, Clayton, Price, Van Gerven, Rock, Anderson, allesamt nicht mit dabei, dadurch einige Nachrücker am Start, unter anderem Rob Cross wieder einmal nachgerückt, Dimitri Vandenberg jetzt nachgerückt, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, hat seine Chance des Comebacks jetzt wirklich so ein bisschen auch genutzt, Richard Weenstra, Christian Kist, Christo Reyes nachgerückt, dazu gleich etwas mehr und am Ende, Kevin, steht der Sieger fest, es ist Luke Woodhouse und für Luke Woodhouse sind es wirklich jetzt so ein bisschen die, ja man könnte es jetzt so im deutschen Werbejargon formulieren, die super Durchbruchswochen.
Ja, in der Tat, er hat lange gewartet, sehr lange gewartet oder warten müssen auf seinen ersten PDC-Titel, den hat er kürzlich eingefahren auf dem Floor und jetzt eben direkt nachgelegt und das natürlich noch der wertvollere Titel. Einmal, weil das Preisgeld entsprechend höher ist auf der European Tour, aber weil es natürlich auch ein Titel ist, der mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, vor Zuschauern, vor TV-Kameras und es ist am Ende irgendwie das logische Ende eines Turniers, wo so unfassbar große Namen in Gänze gefehlt haben. Also es waren vor dem Turnierstart von den Top 11 wirklich nur 4 Spieler dabei. Also 7 der Top 11, alle nicht dabei. An Littler, dass er nicht in Deutschland spielt, haben wir uns längst gewöhnt. Humphreys, Clayton Price, also die ganzen Halbfinalisten eben auch nicht dabei. Van Gerven, Rock Anderson, das ist halt auch krass, wie so ein Turnier dadurch abgeschwächt wird. Ne? Also man hat ja dann wirklich jetzt nicht so diese Star-Power und dann ist Luke Woodhouse natürlich ein Spieler, der mit seinem Selbstvertrauen, was er mittlerweile hat, ich meine, er ist jetzt durch den Sieg die Nummer 16 im WM-Race, dann ist natürlich ein Spieler wie Luke Woodhouse einer von vielen, der sicherlich Lunte gerochen haben wird. Ich denke, so wird er schon ins Wochenende gegangen sein und am Ende triumphiert er hier und hat dann im Interview auch ja, so ein paar Emotionen losgelassen. Also man hat schon gemerkt, was es ihm bedeutet.
Ja, und es bedeutet ihm ja zu Recht auch viel, weil ich sag mal, dieser Titel auf der European Tour, das ist dann einfach nochmal der nächste Schritt. Ja, ein Players Championship Turnier gewinnen ist eine Sache, aber auf der European Tour, du hast es angesprochen, im Rahmen der Öffentlichkeit vor Zuschauern mit einem noch höheren Preisgeld, welches dir auch in der Weltrangliste nochmal ein bisschen mehr ermöglicht. Also er ist jetzt vorbeigesprungen an einem Martin Schindler, ist jetzt von Position 19 auf 18 vorgerückt, ist im World Matchplay Race zum Beispiel nur noch 30.000 Pfund hinter Position 16 der großen Order of Merit. Ja, wird fürs World Matchplay sicherlich schwierig, das zu erreichen, aber er bewegt sich da trotzdem wirklich in für ihn sehr guten Sphären. Und wer hätte das gedacht? Bei Lugurtaus noch vor einem Jahr oder noch vor zwei Jahren oder von mir aus auch noch vor fünf Jahren, als er den neuen Data aus der Küche bei der Hometour gespielt hat, erinnere ich mich noch dran, ist wirklich mein Top 1 Lugurtaus-Moment, habe ich damals live geschaut gegen Gervin Price oder auch, ich sag mal, dann etwas später, als er öffentlich gemacht hat, dass er seine Spielsucht angegangen ist und so weiter, also aus was für einem Tal, aus was für einer Misere, aus was für Nebenschauplätzen Lugurtaus da sich da auch rausgetreten ist, aber sich auch in gewisser Weise rausgearbeitet hat über die letzten Jahre, muss man auch nochmal honorieren. Also Lugurtaus, ja, ich habe ihn nicht mit dem Potenzial gesehen, welches er jetzt gerade ausschöpft, aber man muss ihm eins attestieren und für mich ist Lugurtaus der Vorzeigetyp Arbeiter. Der Arbeiterspieler, der sich das sukzessive erarbeitet und jetzt eben auch Schritt für Schritt belohnt.
Ja, genau. Und diese Schritt für Schritt Taktik, was heißt Taktik? Dieser Weg von ihm, der war jetzt in den letzten Wochen und Monaten, hatte er sich so ein bisschen abgezeichnet. Das zeigt auch seine Konstanz eben auf dem Floor, auch bei European Tour Events, ja schon einige Male auch wirklich im finalen Tag gewesen und dann auch entsprechend weit gekommen. Aber jetzt eben der Riesendurchbruch, ist halt die Frage, ob das noch so groß was verändert. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, er wird diesen Schritt weitergehen, diesen Weg der kleinen Schritte und kann sicherlich auch nochmal einen weiteren Sprung machen. Ich glaube aber jetzt nicht, dass Luke Woodhouse jemand ist, der sich jetzt Kickstart-mäßig nochmal die zweite, dritte Luft holt und jetzt plötzlich um die Major-Titel mitspielt. Das sehe ich nicht. Klar, so ein kleineres Major-Finale, wenn irgendwie der Turnierbaum gut fällt, kann er schon erreichen. Aber dieses Urgewaltige,
so, oder sowas, ne?
Genau, oder Players Championship Finals, aber dieses Urgewaltige, das sehe ich jetzt bei ihm nicht. Muss aber auch gar nicht der Fall sein. Ich meine, er ist ein weiterer großer Konkurrent auch von deutschen Spitzenspielern. Martin Schindler zum Beispiel ist jetzt hinter Luke Woodhouse in der Order of Merit gerutscht. Und ja, da geht es jetzt einfach für Luke Woodhouse, glaube ich, darum, sich konstant einfach weiter so zu präsentieren, wie er das aktuell tut. Ich glaube jetzt nicht, dass wir Luke Woodhouse nur noch 105 spielen sehen. Das hat er jetzt auch an diesem Wochenende nicht einmal gemacht. Aber so einen konstanten Pfeil, ohne nach unten hin abzusacken, das hilft eigentlich schon sehr viel weiter. Und vor allen Dingen hilft das dann, wenn die Absagen immer mehr werden, immer zahlreicher werden von den absoluten Topspielern. Dann ist eine zweite Reihe da, die macht das Feld sehr, sehr offen. Und dazu gehört Luke Woodhouse dazu. Und das muss man ja auch zu diesem Turnier sagen, es war schon so ein bisschen Europe-Tour-Feeling der alten Zeit, ne? Also sicherlich fehlte jetzt irgendwie die deutsche Story oder so oder irgendwie vielleicht auch das Emotionale bei Duellen wie Woodhouse gegen Joyce, um da so komplett aufzugehen. Aber an sich haben ja die ganzen Absagen dafür gesorgt, schon auch bei den letzten Turnieren, dass die Europe-Tour wieder so ein bisschen freakiger geworden ist.
Ja, und wie diversifiziert die European Tour jetzt wieder geworden ist, ob der Absagen, sehen wir ja auch in der Siegerhistorie. Ne? Ich meine, wir haben jetzt 8 Turniere gespielt, wir haben 8 verschiedene Sieger mit Luke Littler, Wessel Nyman, Luke Humphries, Nathan Aspinall, Gervin Price, Josh Rock, Ross Smith und jetzt auch Luke Woodhouse. Wir haben 14 verschiedene Finalisten und 23 verschiedene Halbfinalisten, finde ich, für eine Turnierserie, bei der an sich die Top 16 Spieler der Welt potenziell so unfassbar bevorzugt werden können, wenn sie es in Anspruch nehmen, dann doch schon, ja, eigentlich ganz angenehm, dass wir da so eine Abwechslung drin haben.
Ist eine super interessante Statistik und die 23 verschiedenen Halbfinalisten sollten insofern, Darts Deutschland zu Bedenken geben, dass darunter noch keine deutsche Flagge gesehen wurde. Also wir hatten noch keinen Halbfinalisten auf der European Tour 2026. Verdeutlicht so ein bisschen, dass das Jahr wirklich schwierig ist aus deutscher Sicht. Die Möglichkeiten, die waren da zuhauf. Die waren auch an diesem Wochenende da. Aber da müssen wir gleich bei Ryan Joyce natürlich noch ein bisschen näher drüber sprechen. Lass uns an der Stelle dann über Luke Woodhouse und das Finale zunächst kurz reden. Ich denke, schnell erzählt, Woodhouse legt den Grundstein für den souveränen 8-4-Sieg schon in der Anfangsphase, geht 3-0 in Führung, dann gehen zwei Legs an Ryan Joyce, danach so ein kleines Break-Festival bis zum 5-3 Woodhouse, danach Match in der Reihe, bis dann zum 12. Leg, da gibt es nochmal ein Break zum Titelgewinn und das war in Style, nämlich ein 160er Checkout von Luke Woodhouse. Und dann, das macht ja ein eher biederes Finale, Stimmung. Null quasi in Kiel. Das macht ja ein biederes Finale hinten raus dann doch noch, ich will nicht sagen denkwürdig, aber zumindest für ihn ist es dann nicht nur der besondere Titel, sondern er ist einer, der seinen ersten Titel immer geholt haben wird, wenn man irgendwann auf die große Karriere von Luke Woodhouse zurückblickt, mit einem 160er Finish.
Man sieht ja auch, wenn man die European Tour schaut, am Sonntag auch immer vor dem Finale noch die ganzen Highlights der Saison reingeschnitten, die Titelgewinne der European Tour Events in diesem Jahr bislang oder auch aus dem letzten Jahr oder die besonderen Momente und so dieser eine Moment, diese 160 Punkte zum Titel, egal was vorher war oder wie hochklassig das Spiel war, die kannst du da halt wirklich in jedem Clip immer wieder prima reinpacken und 160 Punkte ist halt auch so eines der Finishes aus dieser sehr hohen Riege, die sich wirklich unfassbar gut eignen, um dann halt gecheckt zu werden. Also ich glaube, es gibt jenseits von 100, was sage ich jetzt, jenseits von 132 Punkten kein Finish, welches sich so gut dazu anbietet, rausgenommen zu werden in so einer Situation als wie 160 Punkte, weil du halt einfach schön auf der 20 bleiben kannst, du kannst schön in der geraden Linie bleiben und wenn der erste Dart für dich gut steckt, wie zum Beispiel bei einem Luke Woodhouse, dann ist es schon eine gute Chance in deiner Hand, dass du zumindest die Möglichkeit bekommst, auf Doppel zu werfen. Und wenn du dann auch noch gerne Tops spielst, wie Luke Woodhouse und nicht wie Ryan Joyce, dann kann das Ding eben auch mal fallen und dann kannst du auch mit einem besonderen Moment deinen ersten European Tour Titel gewinnen.
Ein Checkout fühlt sich ja bekanntlich immer sehr gut an, aber manche eben noch ein bisschen besser und ich denke, dazu zählt dann eben dieser Moment von Luke Woodhouse.
Und diese Folge.
Am Ende auch sein bestes Spiel übrigens gewesen mit 99 im Schnitt, ne? Also hat da sich noch ein bisschen was im Tank behalten für das Finale, sehen wir auch nicht so oft, ne? Oft fallen ja dann die Leistungen eher hinten raus ein bisschen ab, aber das war bei ihm nicht der Fall. Man muss aber auch erwähnen, wenn wir jetzt auf den Turniersiegerweg schauen, viel zum Abfallen war da nicht mehr, also was jetzt Championship-Material anbetrifft, weil das war jetzt schon eine der schlechteren Veranstaltungen so insgesamt. Also keiner der beiden Finalisten hat nur einmal ein 100-Plus-Average ans Board gebracht im Turnierverlauf und dazu zählt eben auch der spätere Sieger Woodhouse gegen Gilding. Da müssen wir über eine besondere Story sprechen. Er gewinnt das Spiel mit 6-3. Ich glaube, beim Spielstand 5-2 gibt es eine Unterbrechung, denn auf einmal kommt so eine technische Stimme, die durch die Halle kam, die von einem technischen Fehler berichtete. Immer wieder in der Wiederholung, jedes Mal. Und man merkte auch, wie der Caller Owen Binks nichts damit anzufangen wusste. Was sagt diese Stimme? Und dann hat ihm Till Stein, der als Schreiber am Start war, den ihr auch hier aus der einen oder anderen Podcast-Folge kennt, der hat ihm dann offensichtlich gesagt, ja, was jetzt hier vonstatten geht, aber keiner wusste ja so ganz genau, was jetzt der Grund ist. Die Rede war vom Fehlalarm möglicherweise, auch das hatten wir ja schon alles. Und dann stellte sich heraus, nachdem dann so nach 20 Minuten das Ganze wieder weiterging, stellte sich im Laufe dieser Pause heraus, ja, es hat ein Zuschauer auf Toilette geraucht. Dementsprechend kann man nicht von einem Fehlalarm sprechen, aber es war jetzt auch keine Gefahr in Verzug zum Glück. Ja, Alan Suter war vielleicht dann auch noch zugegen, der hätte vielleicht dann, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte auch noch eingreifen können, nachdem er da in der ersten Runde gegen Dimitri Vandenberg ausgeschieden war. Also, wie soll ich sagen? Das war schon eine besondere Story, vor allen Dingen deshalb, weil Dan Dawson dann auch noch geleakt hat, dass ihm das auch schon mal selbst passiert ist. Er hat auch schon mal auf Toilette geraucht und auch schon mal für so eine Situation gesorgt, wenn ich das richtig verstehe, auf dem Floor. Super lustig.
Ist das wild. Ich wusste gar nicht, dass Dan Dawson raucht, aber so kann man auch hier noch Neues erfahren. Ja, ist natürlich einfach eine bescheidene Situation, ne? Also ich würde jetzt mal behaupten, ohne dass ich in der Arena in Kiel jemals vor Ort war, der Weg nach draußen, um kurz zu rauchen, wird jetzt auch nicht so signifikant weiter sein, als eben auf Toilette zu gehen. Also von daher wäre der Weg vielleicht etwas angemessener gewesen in der Situation. Aber ja gut, so hatten wir eben den Feueralarm. Und es gibt ja auch Spieler, die durch solche Spielunterbrechungen sich einen neuen Spitznamen suchen.
Ja, in der Tat, Daniel Klose, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, man kann hier wirklich so abschweifen bei diesem Thema. Das ist natürlich absoluter Peak Darts, hat Adrian Geiler auch geschrieben, auf die Info hin, was da jetzt konkret passiert ist mit eben Zuschauer, der auf Toilette geraucht hat, hat er komplett recht. Und ich würde mal die steile These aufstellen, es handelte sich auch um einen etwas vielleicht alkoholisierten Zuschauer. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ich denke, ansonsten kommst du auf solche Spirenzkes nicht. An der Stelle machen wir weiter. Turniersiegerweg von Woodhouse. Cameron Menzies 6-1 geschlagen. Klare Sache. Dann Jimmy van Schie mit 6-3 geschlagen und Ricky Evans mit 7-2. Also ist jetzt auch nie gefährdet gewesen. Bis zum
Teflon.
Titel. Ja. Der nichts anbrennen lässt.
Ja, genau. Hat da wirklich nichts anbrennen lassen.
Wo wir bei Brennen wieder wären. Micha.
Ja, dann kann sie mir doch nochmal den Spitznamen vorschlagen. Also vielleicht wäre das ja nochmal was für Luke Woodhouse. Nein, aber ist eine sehr souveräne Kiste, wenn man jetzt hier auf die Ergebnisse schaut. Und auch statistikmäßig bewegt er sich da jetzt in einem sehr soliden Bereich. Also es ist alles zwischen 92 und 99, gibt nicht diese Riesenausreißer nach oben, gibt keine Ausreißer nach unten hin. Und ja, ich sag mal, an so einem Wochenende, welches nicht so stark besetzt ist, wo du auch nicht so hoch springen musst, wenn du genügend Confidence und Timing mitbringst, dann kannst du damit eben hier auch den Titel holen und dich selbst damit belohnen.
Machen wir an der Stelle den Haken hinter die tolle Leistung von Luke Woodhouse, hinter seinen ersten Titel, und sprechen jetzt über den Finaleinzug von Ryan Joyce. Also der hat sich ja regelrecht durchgemogelt von Anfang bis Ende. Gegen Christian Kist hat er 6-3 gewonnen und dafür ein Mega-Highlight gesorgt. Ein 150er Checkout mit 3 Bullseyes. Danach gab es diese Durchmogel-Siege gegen Martin Schindler und gegen Nico Springer. Beide Male reicht ein 88er Schnitt, um sich da durchzuspielen gegen die deutsche Nummer 1 und die deutsche Nummer 3. Und rückblickend betrachtet ist das ja, wenn man sieht, dass Ryan Joyce dann auch ins Finale einzieht, noch bitterer für die beiden Deutschen, dass sie diese Chance haben, nicht nutzen können. Und es ist dann auch einfach eine schlechte Leistung. Also ein 88er Joyce nicht zu bezwingen, ein Joyce, der nicht gut in Form ist, das spricht nicht für die beiden, den müssen sie schlagen.
Also ich finde, in diesen beiden Partien, auch wenn es am Ende auf dem Papier der gleiche Schnitt ist, ist die Leistung von Joyce gegen Springer noch ein bisschen anders zu bewerten als gegen Schindler. Weil gegen Nico fand ich Ryan Joyce schon echt gar nicht so verkehrt in den Momenten, in denen er da sein musste. Gerade in der Anfangsphase hatte Joyce dann ein gutes Timing und dann wird der Schnitt natürlich auch ein bisschen runtergezogen, dass er da den ein oder anderen Matchstart liegen lässt. Hat, glaube ich, in 3 Legs hinten raus Matchstarts, bevor er es dann am Ende wirklich macht. Also da wird der Schnitt dann nochmal ein bisschen ja verschlechtert in der Statistik. Aber das fand ich gar keinen so schlechten Auftritt. Danach, ich sag mal, kommt Ryan Joyce gegen Dave Chisnell durch mit 6-1. Dave Chisnell, der 78 Punkte spielt, da war es für Ryan Joyce quasi unmöglich zu verlieren. Und dann gegen Damon Hatter zeigt er nochmal eine gute Leistung, gewinnt mit 7-6, war ein sehr spannendes Spiel, war ein Spiel mit, wie der Engländer sagen würde, Twists and Turns, also das ging in die eine Richtung, dann in die andere, jeder Spieler hatte da so seine Momente in dieser Partie, aber am Ende des Tages, ich meine, man hat auch diverse Aussagen auf Social Media gelesen zu Ryan Joyce. Er ist so langweilig, man kann es sich nicht anschauen, er habe nur Spielglück und so weiter. Ich denke mir so ein bisschen, also Ryan Joyce ist jetzt nicht einer meiner Favorite-Spieler, die ich mir super gerne anschaue, wo ich sage, muss ich unbedingt sehen, macht mir so unfassbar viel Spaß. Aber Ryan Joyce hat einfach etwas an sich, solche Partien, die vielleicht auch nicht auf dem höchsten Niveau stattfinden, zu ziehen. Und irgendwann, wenn jemand etwas häufig wiederholend macht und schafft, ist etwas auch kein Glück mehr. Glück hat man dann vielleicht in einer Partie und in zwei Partien, aber Glück hat man nicht in 5 Partien oder in 30 Partien in der Saison. Und ich finde, ja, Ryan Joyce ist nicht der Interessanteste, aber Ryan Joyce hat schon eine gewisse Qualität, weswegen er hier jetzt auch im Finale stand.
Ein eklig zu bespielender Gegner für viele und aus meiner Sicht sagt es mehr über diejenigen aus, die gegen ihn eben schlechte Leistungen bringen, die nicht weiterkommen, die die Chancen nicht nutzen, als über Ryan Joyce. Also der muss sich vor niemandem rechtfertigen, hat hier das Finale erreicht nach den beiden Siegen über die Deutschen, war letztlich Verlieren unmöglich im Viertelfinale gegen Dave Chisnall, der da eine 78 spielt, mit überhaupt nichts aufwarten kann gegen Ryan Joyce. Dem reichen dann 90 solide Punkte im Schnitt. Gegen Damon Hatter hat er dann sein bestes Match gemacht. Braucht er auch. Das war ein super spannendes Spiel. Für mich auch ja das Spiel des Wochenendes. Auch das jetzt nicht auf super hohem Niveau, aber es war super spannend und hatte irre Wendungen hinten raus. Also 7-6 gewinnt Ryan Joyce die Partie. Und am Ende war es quasi so ein Münzwurfspiel.
Es war ein Münzwurf, ich meine, geht dann ja auch in Decider. Man hat auch gesehen, dass Damon Hatter schon ein bisschen genervt darüber war, dass er es am Ende nicht ziehen konnte. Natürlich ein sehr fairer Verlierer, ein sehr fairer Sportsmann, aber ich glaube, er hätte es schon gerne gewonnen. Und jetzt rein auf dem Papier, glaube ich, hätte man mit der Story, dass Damon Hatter hier diesen European Tour Titel gewinnt, noch etwas mehr machen können und vielleicht auch noch etwas mehr anfangen können. Aber am Ende des Tages für Luke Woodhouse verdient, für Ryan Joyce auch verdient. Also man darf es auch nicht kleinreden, nur weil einem vielleicht der Spielstil von Ryan Joyce nicht gefällt.
Ja, ich würde dir sogar widersprechen. Für mich persönlich ist der Sieg von Luke Woodhouse gibt mir ein bisschen mehr. Aber klar, Damon Hatter war jetzt.
Du bist ja auch Hatter-Hater Nummer 1.
Damon Hatter war jetzt auch keiner, der hier mit einer super Form hingereist ist. Ne? Das gilt ja für viele der Halbfinalisten, für 3 von 4. Also Woodhouse da, der mit der guten Form. Alle anderen hatten eigentlich wenig Form bis gar keine Form. Also Ryan Joyce eher so ein bisschen lala, spielt jetzt auch nicht so gut, Damon Hatter nicht und Ricky Evans so überhaupt gar nicht, ne? Der war vor dem Turnier nicht mal für die WM qualifiziert provisorisch.
Kannst du auch sogar noch weiter zurückgehen bis ins Viertelfinale. Chisnall jetzt auch wirklich nicht mit der besten Form. Jimmy van Schie bei seinem European Tour Debüt auch überraschend erstarkt. Ich meine, das lief auf der Tour, also auf der Pro Tour bislang dieses Jahr auch noch nicht wie geschnitten Brot. Also von daher, das kannst du sogar so weit aushalten. Also von daher, wenn man jetzt nur formtechnisch rausschaut, ist vielleicht Luke Woodhouse sogar noch die am wenigsten überraschende. Der überraschende Outcome am Ende.
Sprechen wir jetzt über die Halbfinalisten. Lass uns an der Stelle mit Damon Hatter gerne anfangen. Also Zittersiege eingefahren zum Anfang gegen Karel Sedlacek und gegen William O'Connor. Gegen William O'Connor auf Doppel überragend. 6 von 7 getroffen im Decider. Dann durchgekommen gegen Karel Sedlacek. War schon ein schwieriges Spiel. Das war auch zu dem Zeitpunkt wirklich ein absolutes 50-50-Match im Rennen um die World Matchplay-Teilnahme. Ne? Also das war eher die Hauptpriorität aus Sicht von Damon Hatter, da erstmal die Matchplay-Quali klar zu machen. Da hat er jetzt einen Riesenschritt gemacht und da den direkten Konkurrenten Sedlacek zu schlagen, war schon wichtig. Dann, wie gesagt, gegen den Iren O'Connor weitergekommen und dann habe ich ihn klar auf der Verliererstraße gesehen. Für mich war spätestens nach dem Achtelfinale Wessel Naiman der klare Favorit, sage ich ganz ehrlich. Und mich hat es sehr gewundert, dass Hatter ihn 6-2 schlägt.
Hat mich auch gewundert, habe ich nicht kommen sehen, aber am Ende des Tages, ich meine, fügt sich dieser Turnierbaum so und ich finde auch halt, ich meine, du kannst, man kann, ich meine, da schweife ich jetzt wieder ein bisschen zurück, aber man kann nicht nur irgendwie Woodhouse und Joyce und so kritisieren oder wie auch immer. Ich meine, es waren auch immer noch im Feldspieler wie Wessel Naiman, wie Kieran van Veen, wie Nathan Aspinall, wie James Wade. Ich meine, die hatten ja auch alle die Chance dazu, das Turnier zu gewinnen, ne?
Ja, und dementsprechend ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass ein Ricky Evans das Halbfinale erreicht hat. Gegen Teemu Haju war er Favorit, Pflichtsieg eingefahren. Alleine der Sieg war schon wichtig, ne, dass er da erstmal im WM-Race entsprechend ankommt. Dann gegen Daryl Gurney, gegen James Wade und gegen Kevin Dutz gewonnen. Und es wurde ja jetzt nicht einfacher. Also klar, Gurney, Wade, Dutz, das sind jetzt schon Namen, die alle eigentlich eher eine gute Form haben. Auf jeden Fall eine bessere als Ricky Evans und dementsprechend in jedem Fall war es für mich ein Überraschungssieg für Rapid, dass er dann gegen Luke Waters rausgehen würde. Hat mich so ein bisschen erinnert an Cameron Menzies, ne, der irgendwie auch so einen guten Run hatte zuletzt und dann war der Ofen aus. Auch sehr viele Emotionen reingepackt und so, ne, und dann das 64. Mal den deutschen Walk-on-Banger da in die Halle gebracht und mit jeder Faser da auch mitgegangen und dann war er halt chancenlos im Halbfinale, Ricky Evans.
Ja, und dann kommen wir auch gerade bei Ricky Evans wieder zu dem Thema körperliche Fitness, ne? Wie da so die Veranlagung ist, wenn es ein langer Tag ist, wenn es zähe Partien sind, wenn er kämpfen muss und so weiter. Ich meine, es ist schon sehr, sehr gut für ihn, dass er diesen Baum so nutzen kann. In jeder Partie außer gegen Teemu Haju ist er nicht der Favorit, geht für mich immer mit einer Underdog-Rolle rein und nutzt das hier wirklich dreimal extrem stark. Und dann, wie du gesagt hast, ist der Ofen halt aus, aber da hätte auch noch mehr gehen können. Aber da, wie gesagt, sind wir wieder so bei dem Punkt, auch gerade bei Ricky Evans Thema körperliche Verfassung.
Hätte mehr gehen können, das ist das ideale Stichwort, um dann jetzt ein bisschen expliziter auf die Deutschen einzugehen. Es waren ja einige am Start, weil auch Lukas Wenig und Max Hopp über den Tourcard-Holder-Qualifier reingekommen sind. Nico Springer und Martin Schindler sind aber diejenigen gewesen, denen man natürlich das meiste zugetraut hat. Es lief aber nicht gut, nicht erfolgreich. Nico Springer ist ins Achtelfinale eingezogen, er als einziger Spieler immerhin im Sonntag, gewinnt gegen Nandor Major, das muss er natürlich ziehen. Gewinnt gegen Ross Smith mit 6-2, beide Partien mit 6-2 klar gewonnen gegen den Smudger. Ja, das hat mich schon überrascht, weil der hat gar nichts von dem gezeigt, was er zuletzt gezeigt hat, als er die European Tour in Riesa für sich hat entscheiden können.
Ja, war ein schwacher Auftritt vom Champion von letzter Woche, wirft in der Partie auch keine einzige 180. Nico mit etwa 16 Punkten mehr im Schnitt ist dann halt auch einfach souverän. War eine gute Partie von Nico mit 102 Punkten, also von daher hat er da wirklich nichts anbrennen lassen. Und dann dachte man sich vielleicht schon so, wenn man sich mal die Namen im Feld noch angeschaut hat, okay, vielleicht könnte ja auch hier für einen Nico Springer mal wieder was gehen. Hatte ja auch noch den Heimpublikum Vorteil, das ist ja auch dann immer was einen noch so ein bisschen mit pushen kann und die vielleicht entscheidenden 5% ausmachen kann. Und dann spielt er halt gegen den Ryan Joyce, der 88 Punkte spielt und wo Nico halt dann am Ende mit 4-6 rausgeht. Ne? Ich habe es am Anfang schon gesagt, Joyce hatte zu Beginn der Partie ein gutes Timing, checkt da eine 98 im ersten Leg, eine 74 im zweiten Leg und dann entscheidende Szene, Joyce ist schon ein bisschen vorweg, im fünften Leg verpasst Nico halt 5 Darts in der Hand, mit 5 Darts, die er hat, 38 Punkte Rest. Da macht Joyce halt das 4-1 und danach auch noch das 5-1 und dann war die Messe eigentlich schon fast gelesen, dachte man, Joyce lässt Nico nochmal so ein bisschen in die Partie reinkommen, weil er in 3 Legs an der Zahl Matchstarts vergibt und Nico kann das 2-mal ausnutzen, die Chancen ergreifen und dann kriegt er nochmal 2 Darts auf Doppel zum 5-5, aber ja, die kann er dann halt in dieser einen Situation nicht mehr nutzen. Auf diese eine Situation kann man es auch nicht nur reduzieren und runterbrechen. Da, ich sag mal, waren die Wegweiser vorher schon für gestellt. Und dann nutzt Ryan Joyce das hinten raus halt auch aus. Und ja, dann ist das natürlich auch ärgerlich, wenn man sich anschaut, was für Nico sonst drinne gewesen wäre.
Ärgerlich natürlich auch, dass Martin Schindler gegen Ryan Joyce ebenso ausgeschieden ist. Bei Martin Schindler muss ich sagen, super schwer zu greifen aktuell. Da geht relativ oft relativ wenig, dann gibt es allerdings auch deutlich bessere Spiele, also das Selbstverständnis geht Martin Schindler aktuell einfach ab. Viele Darts in der 5 gewesen diesmal beim 5-6 im Zweitrundmatch gegen Ryan Joyce, der wiederum, also Ryan Joyce hatte ja etwas angeboten, aber Martin konnte es zu selten oder auch gar nicht nutzen und im Decider, das darf dann Martin Schindler nicht passieren, darf nämlich Ryan Joyce in der 7. Aufnahme das Match zumachen, also da war nochmal die Möglichkeit reinzupreschen, aber das hat er nicht genutzt. Also wir reden jetzt aus deutscher Sicht über sehr viele Niederlagen. Ich mache da dann direkt mal weiter mit Max Hopp, der gegen Justin Hood sich allerdings nichts vorwerfen muss. Justin Hood hat den WM-Hood ausgepackt.
Max kann sich da echt nicht viel vorwerfen, liegt in der Partie 2-5 hinten, kämpft sich noch auf ein 4-5 ran. Justin Hood steht ja auch bei gut über 100 Punkten im Schnitt in dieser Partie. Und dann haben wir eben beim Stand von 4-5 ein entscheidendes Leg. Max startet gegen die Darts mit 180 und 140 rein, spielt 5 perfekte Darts an der Zahl, bekommt aber gar keine Chance mehr auf Doppel zu werfen, weil Justin Hood bei seinem eigenen Anwurf zum Matchen 12 Data spielt mit 127er Check. Da machst du dann am Ende relativ wenig. Also ich finde, Max hat das gut gemacht. Max war auch im entscheidenden Moment voll da, weil du kannst es nicht viel besser machen, als dass du dann beim Stand von 4-5 gegen die Darts nochmal mit 180, 140 reingehst. Da machst du richtig Druck, da bist du selber auf dem Kurs 12 Darter unterwegs und wenn du dann selber 12 Darts spielst, hast du nochmal Anwurf zum Match, also es hätte sogar noch kippen können. Und wenn dein Gegner in dem Moment dann halt so einen Wahnsinnsmoment spielt, den besten Moment der Partie auspackt, dann hat er es auch verdient zu gewinnen.
Lukas Wenig, der geht raus mit 3-6 gegen Kevin Dudes. Also Kevin Dudes war für mich schon klar favorisiert, aber es war jetzt nicht der Dudes, der nicht zu bezwingen gewesen wäre. Am Ende spielt Dudes 92, Lukas Wenig 89, war mehr drin, wird er jetzt auch nicht nur positiv drauf schauen können. Aber es gab zumindest den einen großen Moment und zwar das 170er Finish zum zwischenzeitlichen 2-3 auf Twitter fand ich ganz lustig. Also da wieder der die Übersetzung des Tweets von PDC Darts. Lukas Wenig landet den großen Fang. Lächerlich vom Deutschen. Sehr schön, wenn manchmal das so gar nicht passt, ne, das Englische und das Deutsche aufeinander. Ja, am Ende kann man jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass das da sicherlich mehr drin war für Lukas Wenig. Mehr drin war vielleicht auch für zumindest einen der 4 deutschen Host Nation Qualifier, aber sicherlich für den man sich eigentlich oder der sich sicherlich das wenigste hat ausrechnen dürfen, weil es war sein Debüt. Jason Riedker aus Berlin hat ein tolles Debüt hingelegt, auch wenn das jetzt von den Zahlen her nichts Besonderes war, aber er hat es Karel Sedlacek, einem total konstant gut aufspielenden Spieler in diesem Jahr, richtig schwer gemacht.
Ja, Karel Sedlacek spielt es jetzt auch nicht unter ferner Liefen für seine Verhältnisse. Der steht bei 86 Punkten. Am Ende geht die Partie in den Decider und Karel Sedlacek hat dann leicht die Nase vorn in diesem Decider, weil Jason Riedke auch nach 18 Darts erst auf 94 Punkten Rest steht. Das ist dann natürlich zu wenig in diesem letzten Leg, aber an sich für sein Debüt haben wir da auch schon wirklich ganz andere Sachen gesehen und da kann Jason Riedke sehr zufrieden mit sich sein, kann ein paar Häkchen an ein paar Boxen machen, wirft bei seinem Debüt 280er, gewinnt 5 Legs gegen einen arrivierten Spieler, also von daher, es geht bis in den Decider, das ist eigentlich schon ein wirklich gutes Debüt und da kann er, glaube ich, auch ja viel Positives von mitnehmen.
Daniel Klose geht raus gegen Christoph Ratajski mit 3-6, lag schon 0-5 schnell hinten, hat dann noch 3 Legs gewonnen, aber gegen den Polen ansonsten nicht zu melden. Paul Krone mit einem wirklich schwachen Auftritt gegen Dirk van Dijvenbode geht 0-6 raus, also bis auf die 180er Bilanz, die mit 3-0 für Paul Krone spricht, auch gar keine Chance, 8 verpasste Darts auf Doppel, also der befindet sich aktuell in einer kleinen Form. Delle zumindest. Von der Krise will ich jetzt noch nicht sprechen. Dafür gibt's auch zu wenige Spiele, die dann auf PDC-Level zu bewerten sind, weil er ja nicht auf der Tour ist. Aber es läuft da jetzt auf den Bühnen wirklich überhaupt nicht gut in diesem Jahr. Marcel Hausotter, der ja dieses tolle Bühnenmatch hatte gegen Raymond van Barneveld, diesmal gegen Joe Cullen, klar auf der Verliererstraße, geht raus mit 1-6.
Und von der Verliererstraße biegen wir jetzt aber gerade mal wieder so ein bisschen ab und schauen nochmal auf die weiteren Gewinner hier aus Kiel, aus dem internationalen Becken. Da werfe ich jetzt mal ein paar Namen hier in den Raum. Zum einen Dave Chisnell, der holt sich die Siege gegen Joe Cullen und gegen Kieran van Veen, steht quasi aus dem Nichts hier im Viertelfinale, auch wenn er dann leistungstechnisch wirklich absackt gegen Ryan Joyce. Trotzdem habe ich nicht kommen sehen. Ich hatte ihn eigentlich schon gegen Joe Cullen rausgehen sehen, muss ich ehrlich sagen. Cameron Menzies hat 2 weitere wichtige Siege für die Races, ist dann ohne Chance gegen Luke Woodhouse, aber trotzdem sehr wichtig. Gerade auch der Sieg gegen Rob Cross zum Auftakt schon, spielt da 108,41 Punkte. Also Cameron Menzies da auch mit einer kleinen Duftmarke. Ist halt alles so ein bisschen fragil, bisschen hü-hot bei ihm, aber trotzdem jetzt hier wirklich sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Justin Hood, wir haben schon über ihn gesprochen, es war eher so wieder der WM Hood, den wir gesehen haben, oder der Hood, der dann auch mal im Finale bei einem Players Championship Turnier stand. 103 Punkte gegen Max Hopp, 99 Punkte gegen Jermaine Vatimena, geht dann raus gegen Kevin Dutz. Jimmy van Schie bei seinem European Tour Debüt sehr ordentlich gemacht, 6-0 gegen Ian White, 6-1 gegen Mike De Decker, 6-4 gegen Sebastian Biawetzki und dann geht er raus mit 3-6 gegen Luke Woodhouse, aber trotzdem, das ist auch ein Debüt, welches er sich, glaube ich, nicht hätte besser vorstellen können. Und letzten Namen in der Verlosung, den ich noch mit reinschmeißen möchte, Dimitri Vandenberg, als Nachrücker mit dabei gewesen, haben wir am Anfang schon gesagt, gewinnt mit 6-2 gegen Alan Suter und verliert dann mit 5-6 gegen Gian van Veen. Auch das habe ich ehrlicherweise nicht kommen sehen, aber die Form geht jetzt wirklich in die richtige Richtung bei ihm. Gerade wenn man sich anschaut, was er aus den Partien gezogen hat, jetzt auch unabhängig vom Niveau vielleicht mal, die letzten 3 Turniere, die er gespielt hat, da holt er aus den letzten 9 Spielen 6 Siege.
Er wirkt auch insgesamt ein bisschen spielfreudiger auf mich, ein bisschen lockerer wieder. Das, was Dimitri Vandenberg auch einfach braucht, um gut spielen zu können, um zumindest besser spielen zu können. Er ist ja immer noch weit entfernt von seiner Prime, aber es wird ein langer Weg sein und da hat er zumindest jetzt den ersten Schritt gemacht. Sein großes Ziel, die WM-Qualifikation, die wird auch wieder wahrscheinlicher. 500 Pfund liegt er da nur noch hinten im WM-Race und Stand jetzt würde ich eher mein Geld auf Dimitri Vandenberg setzen, dass er es schafft. Weil der Trend, der stimmt eben und ja, die Basis, die legt er einzig und allein auf dem Floor. Da geht's dann diese Woche mit 2 weiteren wichtigen Turnieren schon weiter. Und wo wir bei den Belgiern sind, da würde ich jetzt gerade mal die These in den Raum werfen, dass Dimitri Vandenberg zumindest seinen Status als belgische Nummer 2 so ein bisschen untermauern konnte. Aber eigentlich, wenn es darum geht, wer ist die belgische Nummer 1, dann kann die... Ja, dann kann eigentlich nur die Antwort lauten Kim Huybrechts, weil er ist der klar Beste. Aber in der Rangliste, so knappe 250, 280.000 Pfund davor, liegt immer noch Mike De Decker. Und er ist für mich ein ganz klarer Verlierer von Kiel. Ein 80er Average beim 1-6 gegen Jimmy van Schie. Wenn das jetzt so isoliert zu betrachten wäre, dann müsste man jetzt das ganz große Fass noch nicht aufmachen. Aber ich will es aufmachen. Ich muss es aufmachen. Letzte 7 Spiele auf der European Tour. Alle als Gesetzter, alle verloren. Das heißt, er steht bei einem Sieg in dieser Saison beim ersten Turnier in Polen 6-4 gegen Marvin Kraft. Ansonsten Ebbe. Der verschenkt gerade seine großartige Ausgangslage, die er immer noch hat, die er aber nicht mehr lange haben wird. Und das ist wirklich heftig mit anzusehen. Also Mike De Decker reiht sich ein in, ja, also man kann das schon relativ hochhängen, weil ich meine, er hat ein Major-Turnier gewonnen, ne? Also deswegen, er reiht sich ein in so die Abstürze der letzten Jahre, Peter Wright, Michael Smith etc. pp.
Dimitri Vandenberg, ja. Finde ich, ist eigentlich sogar fast der beste Vergleich. Ich meine, Dimitri Vandenberg hat in seiner Karriere 2 Major-Turniere gewonnen, aber ich finde, ja, Peter Wright, Michael Smith sind dann für mich Spieler, die schon nochmal in einer anderen Kategorie, einer anderen Sphäre gewesen sind, als sie
auch mehr geholt und über einen längeren Zeitraum viel geholt haben, ne?
Hundertprozentig. Also von daher, ich finde, da ist der belgische Vergleich schon fast mit am besten. Ja, ich weiß nicht, woher es kommt. Also Mike De Decker, für mich eigentlich ein Spieler, für den der Major-Titel auch ein bisschen zu früh kam, aber bei dem ich auch, ob seines sehr schönen, schnörkellosen und eigentlich auch wenig fehleranfälligen Wurfstils nicht jetzt diesen riesen Downfall irgendwie in der Pipeline gesehen habe. Also ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt. Natürlich hatten wir die WM, die ihm auch mental einen riesen Dämpfer mitgegeben hat, aber ich würde dann eher sagen, dass die WM schon ein Schritt irgendwo auf dem Weg des Downfalls war. Das war jetzt nicht der Auslöser, das fing vorher schon an.
Ja, wichtige Einordnung. Ich würde es auch so einschätzen, dass die WM eher ein Verstärker des Downfalls war. Auch ein deutlicher Verstärker nochmal. Ne? Dieses Spiel gegen David Munier verloren zu haben, war eine Sensation, war die Dart-Sensation des letzten Jahres. Und er war aber schon vorher auf dem absteigenden Ast, hatte schon da keine gute Form. Und das hat sich jetzt beschleunigt durch diese Niederlage. Und dann verliert er hier andauernd diese Spiele. Ich habe das Gefühl, er macht sich auch sehr viel Druck. Er hat überhaupt keine Lockerheit. als wenn er selbst merken würde, ja, scheiße, ich muss jetzt auch dieses Geld irgendwie, diese Ranglistenposition ein bisschen bestätigen. Ich brauche jetzt eben auch, ganz wichtig, für die Qualifikation brauche ich jetzt hier die Siege und irgendwann kommst du aus diesem Strudel nicht mehr raus. In dem steckt er gerade. Und aus meiner Sicht, um jetzt hier nochmal dieses belgische Tandem aufzuziehen, das Duo De Decker-Vandenberg, generell Team Belgien beim World Cup in Frankfurt in weniger als 2 Wochen, für mich eines der spannendsten Doppel. Weil der eine muss quasi den anderen ziehen, kommt aber selbst aus einer 1,5 Jahre oder 2-jährigen Phase des konstanten Downfalls. Der andere ist die klare Nummer 1 in der Rangliste, muss sich zumindest keine existenziellen Gedanken machen, was den Tourkartenverlust anbetrifft, verliert aber jedes Spiel, dann sind sie an sich das belgische Traumduo, weil sie sich anders als alle anderen realistisch denkbaren Doppel miteinander verstehen. Da steckt so viel drin, bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ist wirklich eine sehr wilde Ausgangslage. Also ich meine, wir hatten die Diskussion bei Deutschland ja schon, wie ist eigentlich die beste Kombination, die du finden kannst, damit du die möglichst starke Power für deine Nation beim World Cup hast. Bei Belgien ist das ja noch viel komplexer. Also De Decker-Vandenberg ist einfach nicht gut. De Decker-Halbrechts, ja gut, Halbrechts spielt halt unfassbar gut, aber De Decker spielt halt gar nicht gut.
Die Parkplatzgeschichte?
Warte. Vandenberg-Halbrechts würde wahrscheinlich spielerisch noch besser funktionieren, passt aber menschlich nicht. Und da bin ich dann schon fast irgendwie geneigt zu sagen, ja, die spielerisch beste Kombination wäre den starken Kim Halbrechts irgendwie mit Mario Vandenbuchrade zusammenzustecken oder so. Also eigentlich die Spieler, die nicht mit dabei sind.
Von der Attitüde würde ich sehen, Halbrechts und Andy Bartens wäre, glaube ich, so das gefährlichste Doppel für Gegner, wo ich auch das Gefühl hätte, die könnten am besten miteinander harmonieren. Aber es ist ja wirklich eine sensationelle Story, ne? Also Halbrechts ist undenkbarer Teampartner für beide, die jetzt miteinander spielen. Beide haben große Päckchen zu tragen. Also in dem World Cup steckt viel, auch oder gerade weil viele Nationen so unfassbar viele Fragezeichen mit sich bringen. Also wir werden zu gegebener Zeit natürlich noch eine große World Cup Vorschau aufnehmen, auch mit den Kollegen von Shortleg, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, und da gibt es viel zu besprechen, auch in belgischer Hinsicht.
Und andere Nationen, und das werfe ich jetzt als letzten Punkt hier rein zur World Cup-Thematik jetzt noch, die man vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm hat, können aber richtig krass überraschen. Und da werfe ich jetzt zum Beispiel mal Polen in den Raum, ne? Mit Białecki, Ratajski, also für mich wirklich eine brandgefährliche Nation in diesem Jahr. Wenn der Turnierbaum und die Spiele passen, das könnte sogar sowas Richtung das sein, was die Österreicher mal gemacht haben und sich damit zum Grand Slam spielen.
Also wenn es darum geht, welches Team bringt keine Fragezeichen mit sich, hat aber eine gewisse Grundqualität, ist für mich Polen ein klarer Halbfinalkandidat. Also alles außer Viertelfinale fände ich schon überraschend oder müsste dann damit einhergehen, dass sie wirklich eine scheiß Auslosung im Achtelfinale bekommen. Also sie können ja dann gegen England spielen und dann wird's halt schwierig. Aber also Polen ist für mich ein absoluter Outside-Shot auf einen richtig tiefen Run und den Österreich-Vergleich gebe ich dir komplett mit.
Polen für mich, und also das jetzt wirklich, jetzt setze ich World Cup, da gehe ich hier schon wieder so auf, aber ich weiß, das kommt erst noch. Polen kannst du für mich stärker einschätzen, oder es gibt Argumente, Polen stärker einzuschätzen als Wales oder Schottland.
Ja, ganz klar. Letzter Punkt, World Cup. England, klarer Favorit, spielerisch, aber wir wissen alle, wie es letztes Jahr lief. Ne? Trotzdem, England steht ganz vorne. Dann für mich Niederlande, Van Veen, Van Gerven, traue ich viel zu. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Van Veen, Van Gerven, beide individuell, aber auch jetzt nicht in Topform, um es vorsichtig auszudrücken. Nordirland, den rechne ich schon was, traue ich schon was zu. Also wenig Fragezeichen noch vergleichsweise, generell natürlich aber auch total nicht homogen. Rock deutlich besser als Gurney. Schottland.
Und Druck des Titelverteidigers, ne?
Schottland, Anderson Menzies, hängt für mich einzig und allein an Cameron Menzies. Wenn der gut spielt, hat Anderson Bock. Wenn er nicht gut spielt, ist Anderson keiner, der den irgendwie mitzieht. Deutschland, haben wir lang und breit drüber gesprochen, ist einfach auch nicht gut aufgestellt jetzt. Belgien haben wir gerade drüber gesprochen. Wales fehlt Price, Nick Kenny stattdessen dabei. Dann bin ich schon bei Irland, wo ich sage, O'Connor Menzel, den traue ich was zu, weil die eigentlich ja für Konstanz schon stehen, Polen sowieso. Ja, und am Ende müssen wir jetzt nicht Schweden, Australien, Tschechien, Österreich noch alle mit in die Verlosung heben. Aber ey, ganz ehrlich, so viele Fragezeichen hat der World Cup noch nie mitgebracht. Wir sind jetzt eine Woche vor der Aufzeichnung. Ich sag jetzt Marvin Vandenboom und Moritz Kethner von Daten.de nicht ab für die Aufnahme. Wir wollen jetzt nicht noch hier eine Stunde über den World Cup sprechen, aber an der Stelle muss es mal gesagt werden. Also ich bin komplett gehypt, weil es so unglaublich viele Baustellen gibt.
Gut, sprechen wir dann in der nächsten Woche detailliert darüber. Ich mache jetzt einmal hier noch im Schnelldurchlauf die Verliererkategorie aus Kiel zu. Werf da drei weitere Namen in den Raum. Danny Noppert, Gian van Veen, Nathan Aspinall. Danny Noppert, ganz klare 2-6er-Klatsche gegen Willy O'Connor. In den letzten drei European Tour Turnieren nur einen einzigen Sieg eingefahren. Gian van Veen hatte ein offenes Turnier mit etlichen Absagen als Chance nicht genutzt. Hat den Sieg im Decider gegen Dimi, geht dann im Decider gegen Chizzy raus. Wäre sicherlich, ob, ich sag mal, seiner Form und all dem für ihn auch wichtig gewesen, jetzt hier nochmal so ein Turnier zu nutzen, hätte für Selbstvertrauen sehr wichtig sein können und hätte er auch so ein bisschen die schwache Endphase der Premier League einfach mit revidieren können. Und Nathan Aspinall, ja gut, der hatte keine einfache Auslosung zu Beginn gegen Kevin Dutz, aber trotzdem war es ein schwacher Auftritt von ihm, muss man sagen, hatte zuletzt die zwei European Tour Events ausgelassen, hat ja auch im Interview gesagt, dass er aktuell Darts wirklich gar nicht fühlt und keinen Bock da drauf hat. Ja, und so ein bisschen sah es dann so halt auch aus.
Ja, bei Nathan Aspinall auch nicht das erste Mal, dass er das sagt. Hat er schon letztes Jahr vor der WM mal gesagt, dass er eigentlich Darts hasst und es für ihn ja jetzt nicht das ist, was er sich so vorstellt vom Leben, aber er macht's halt, weil er es gut kann, ne, und weil das eben den Lebensunterhalt finanziert. Einerseits ehrlich, andererseits auch irgendwie immer dasselbe Spiel mit ihm, ne? Also man hat das Gefühl, Nathan Aspinall könnte noch mehr aus seiner Karriere rausholen, aber ja, es ist für ihn dann einfach immer ein harter Gang, Thema Datitis und alles, ne, ist er jetzt auch ein gebranntes Kind, also dementsprechend, ja, er natürlich auch ein Arbeiter vor dem Herrn, aber er holt eben dann auch das nötige Preisgeld, um sich dann solche Aussagen, solche Spiele, solche Leistungen, auch dann diverse Absagen natürlich leisten zu können. Ansonsten, es gab ja noch ein paar weitere Aufreger, nicht nur die Unterbrechung beim Spiel Woodhouse-Gilding, will ich jetzt nochmal hier reinwerfen, bevor wir wirklich den Haken hinter das gesamte Turnier machen. Joe Cullen, Zitat, er hasst deutsches Sprudelwasser, wo ich dann auch wieder denke, das ist eine Kategorie mit Josh Rock, der sagt, er hat sich, die Seife war schuld, dass er da das Spiel bei der Premier League verliert. Mittlerweile nervt mich das auch eher noch. Es nervt mich auch genauso, dass ein Daryl Gurney jetzt wegen des Publikums in Europa, wegen der Buchrufe und so, keine Autogramme mehr geben will. Alter Falter, ist das alles wehleidig. Ermüdet mich und nervt mich. Was ich relativ lustig fand, war der Flitzer beim Walk-on von Joe Cullen am Freitag, wo wir jetzt den Cullen auch zumachen können. Also Cullen dreimal erwähnt, 6-1 gegen Hausotter. Er hasst deutsches Sprudelwasser und er musste dann natürlich auch grinsen, als da dieser Flitzervorfall stattfand. Und er hat es ja dann auch nicht nur vor den Securities eben rausgeschafft über die Balustrade, sondern auch wieder zurück. Aber ich bin sicher, dass er es nicht ganz heile aus der Halle geschafft hat, dass er da jetzt nicht wieder in der Masse untergegangen ist. An sich muss man ja auch sagen, letzter Take dazu, Micha, an sich muss man sagen, sowas passiert sehr, sehr selten beim Darts. Also security-technisch sind die da schon immer sehr, sehr achtsam.
Ja, flitzertechnisch kann ich mich nur an eine Szene sonst noch erinnern. Und das war hier das Van Gerven WM-Finale, ne? Aber ansonsten kommt schon selten vor. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Situation sah die Security jetzt nicht unbedingt gerade am günstigsten aus. Muss man auch mit dazu sagen. Du hast es richtig gesagt, die machen schon an sich einen sehr guten Job und deswegen passiert es auch so selten. Aber wenn es dann mal passiert, dann sehen sie natürlich irgendwie aus, als würden sie einfach nur hinterherlaufen und hinterhergucken, weil die stehen da immer mit 8 Mann oder sowas da vor den Leuten, dass dann halt da jemand durchkommt auf die Bühne, darf eigentlich halt nicht vorkommen. Tut's ja eigentlich auch nicht.
Zuletzt die Auswirkungen auf die Qualifikationsrennen für die Major-Turniere. Fürs World Matchplay, da sind wir ja schon fast am Ende angekommen. Gibt nur noch ein European Tour Event, 6 Players Championships. 28 Spieler sind wirklich total fix. Sehr gute Chancen haben nach diesem Wochenende Damon Hatter, Cameron Menzies, Daryl Gurney trotz Niederlage in seinem ersten Spiel auch. Und gute Karten auch Rob Cross, obwohl er gegen Menzies rausgegangen ist. Es können noch hoffen Kim Heibrechts, Karel Sedlacek, vor allen Dingen, weil sie beide beim nächsten European Tour Event am Start sind. Sebastian Biewetzki und Dave Chisnell haben auch noch Schlagdistanz zumindest hergestellt, aber sind auf der European Tour nicht dabei. Also von daher klarer Nachteil für die beiden. Grand Prix, da sind es noch 10 Players Championships, 5 European Tours, müssen wir jetzt nicht explizit drauf eingehen. Stand jetzt aber Dave Chisnell wieder drin, tatsächlich auf einem provisorischen Platz. Was die EM anbetrifft, relevanter Name jetzt draußen aktuell, Stephen Bunting, aber ganz ehrlich, der muss ja nur 1-2 Spiele gewinnen und dann wird das reichen, ne? Weil er ja immer gesetzt sein wird, aber kann sich dann zumindest jetzt erstmal keine Absagen erlauben, ist ja auch eine Nachricht an sich. Für die WM ist zu konstatieren, riesiger Satz von Ricky Evans und von Jimmy Fransry wird dann nach menschlichem Ermessen auch dann irgendwie reichen, wenn sie noch ein paar Spiele gewinnen auf dem Floor. Dimitri Vandenberg, hatte ich erwähnt, ist in Schlagdistanz und aus den Top 50 der Welt aktuell nur Raymond van Barneveld nicht qualifiziert.
Nachdem wir jetzt den Haken hinter Kiel gemacht haben, leiten wir noch einmal über zur DDV-Bundesliga-Endrunde in Verden, die ja an diesem Wochenende ebenfalls stattfand. Und da gibt's natürlich nochmal ein bisschen was zu berichten. Gespielt wurde am Samstag und am Sonntag. Am Samstag gab es 2 Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, A 4 Mannschaften. In Gruppe A setzten sich dann für das Finale, für das Final Four am Sonntag der Karlsruher SC und die Bulldogs Wolfenbüttel durch. Rausging in der Gruppe Fegesack Bremen und die DC Hawks aus Wilsiburg. In der Gruppe B setzten sich Dartmoor und das Dart-Team Köln durch. Rausging in der Gruppe DC La Bamba und das Dart-Team Steinfurt. Und am Sonntag wurde dann quasi im Halbfinale der K.O.-Baum begonnen. Da schlägt Karlsruhe zuerst das Dart-Team Köln mit 7-3 und dann Dartmoor die Bulldogs Wolfenbüttel ebenfalls mit 7-3 im Finale. Gewinnt Karlsruhe dann mit 7-5 gegen Dartmoor und Martin Kramer hatte den entscheidenden Matchstart auf der Hand, checkt 84 Punkte zum Match, zum 4-1 im Doppel mit José Justicia gegen Oliver Müller und Benjamin Mo. Es ist der 3. Titel für Karlsruhe in der Bundesliga und jetzt folgt ja der große Umbruch beim Karlsruher SC, die ja als gesamte Abteilung kompakt wechseln werden zum ASV Mutschelbach. Genau, können wir sicherlich jetzt gleich nochmal kurz drüber sprechen. Bester Spieler der beiden Tage werfe ich noch in den Raum. Menzo Suljovic war am Start in Verden, spielt ein Average von 89 Punkten über die beiden Tage, gewinnt 4 von 5 Spielen im Einzel und hat auch mit 38 Highlights die meisten Highlights aller Spieler an diesen beiden Tagen.
Ja, an der Stelle kleiner Funfact, wo du gerade von Verden sprichst. Verden an der Aller sollte Austragungsort sein des DFB-Pokal-Erstrundenspiels SV Hemelingen gegen VfL Wolfsburg in der letzten Saison. Und geile Story daran ist, kurz vor der Austragung, irgendwie wenige Wochen davor, hat man das Spiel dann doch ins Weserstadion nach Bremen verfrachtet, weil aufgefallen ist, dass der Platz in Verden zu klein ist und dementsprechend musste man dann in Bremen spielen. Fand ich irgendwie ganz witzig. Hier auf jeden Fall passten offenbar die Abmessungen an der Bordanlage. Karlsruhe Sieger, knapper Sieger gegen Darmstadt. Also ist ja auch so ein kleines Derby, zumindest regionales Derby, was sie am Ende gewonnen haben und ist dann auch der perfekte Abschluss für letztendlich aber auch ein unschönes Signal, was der Karlsruher Sportclub da gesetzt hat, ne? Dass er da die Dartsport Abteilung dann eben nicht weiter finanziert. Auch ein bisschen entgegen natürlich dem eigentlichen Trend mittlerweile. Wir hatten das ja mal als Frage bei unserem ersten Live-Podcast, wie viele Fußballvereine aus der ersten und zweiten Bundesliga haben eine eigene Dart-Abteilung. Das waren ja einige und der Karlsruher SC gehört jetzt nicht mehr dazu.
Ja, gehören sie nicht mehr mit dazu. Wie gesagt, der, so wie ich es verstanden habe, selbe Kader, selbe Aufbau wird jetzt eben nicht mehr unter der Flagge des Karlsruher SC unterwegs sein, sondern unter der Flagge des ATSV Mutschelbach. Also da jetzt so namenstechnisch schon so ein kleiner Rückschritt, muss man
vorsichtig
ja schon
formuliert.
Habe ich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, ja, aber am Ende des Tages, ich sag mal, die Qualität bleibt ja dieselbe und dann bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht im nächsten Jahr über einen vierten Titel dann für den ATSV Mutschelbach sprechen werden.
Ja, bin sehr gespannt, wie stark dann der Kader auch sein wird ab der nächsten Saison. Ne? Welche Auswirkungen hat das? Ne? Ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach, dann eben ohne diese KSC-Unterstützung das dann an anderer Stelle so weiter fortzusetzen. Auf jeden Fall an der Stelle Glückwunsch an den Karlsruher Sportclub, an alle beteiligten Spieler zum deutschen Mannschaftsmeistertitel. An der Stelle würde ich dann jetzt sagen, sind wir auch durch tatsächlich, denn es lohnt keinen Blick mehr rund um die Welt. Es gibt keine weiteren PDC-Affiliate-Tours, die ihre Sieger ausgespielt haben. Das wird am nächsten Wochenende anders sein, unter anderem dann in Nordamerika wird wieder gespielt, aber viel wichtiger ja erstmal dann die Pro-Tour unter der Woche. Aber das werden wir gleich erst noch kurz vorausblicken. An der Stelle müssen wir natürlich auch noch auf die Frage der Woche zu sprechen kommen. Welche 8 Spieler wären Stand jetzt in der Premier League 2027 dabei? Das war die Frage der Woche von letztem Mal. Und natürlich gibt es da sehr viele Namen, die da jetzt eine Rolle gespielt haben. Unstrittig Littler, Humphreys, Van Veen und auch Van Gerven. Würdest du da mitgehen, dass die über jeden Zweifel erhaben nächste Saison auch wieder dabei sein werden?
Ja, auf jeden Fall. Also Littler, Humphreys müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Michael van Gerven sage ich, müssen wir uns nächste Saison auch noch überhaupt keine Sorgen machen, selbst wenn er jetzt gar nichts mehr gewinnen würde und irgendwie die 16 der Welt wäre. Van Gerven ist trotzdem mit dabei. Van Veen wird safe noch unter den Top 4 der Welt stehen, ob seines WM-Final-Preisgeldes aus diesem Jahr. Also von daher die 4 für mich gesetzt. Dann wurden häufig genannt Johnny Clayton, Gervin Price, Wessel Nyman und Nathan Espinel. Ein paar Outside-Shots, die ich immer wieder gelesen habe. Danny Noppert, Ryan Searle, James Wade, Josh Rock, Stephen Bunting, Christoph Ratajski, Nico Springer, Kevin Dutz und ein Fun-Call hat mir besonders gut gefallen, Marco Kantele. Also fand ich sehr lustig, den da irgendwie mit in die Verlosung zu werfen. Nee, Kevin, was sagst du? Also wenn du jetzt von diesen Namen 8 wählen müsstest, oder ich sag mal 4 weitere zu Littler, Humphreys, Van Gerven, Van Veen, wen würdest du picken und warum?
Clayton, weil er jetzt einmal mehr gezeigt hat, dass er immer gut spielt, wenn er in der Premier League dabei ist. Stand jetzt wäre er übrigens im Tourcard Race die Nummer 4, also wäre dann sogar fix dabei. Also die Chancen riesig für Johnny Clayton, dass er erneut dabei sein wird. Gervin Price, sofern er Bock hat, sofern er sich da ein bisschen weniger nebulös gibt, was so seine Zukunftsaussichten anbetrifft, aber er ist einfach auch ein unterhaltsamer Spieler. Dann wäre ich schon bei Wessel Nyman tatsächlich. Es ist ja auch die Frage gewesen, Stand jetzt, und da muss man dann Wessel Nyman reinnehmen, wenngleich natürlich das große Fragezeichen bleibt, wie performt er bei den Major-Turnieren. Das wird letztendlich auch über Premier League Wohl und Wehe Wessel Nyman technisch entscheiden. Und beim 8. Platz habe ich mich enorm schwer getan. Stand jetzt, boah, bin ich fast dabei, dass ich James Wade doch gerne irgendwie mal sehen würde. Er wäre in der Rangliste auch nicht weit davon entfernt, aber die Form jetzt passt auch nicht so mega gut, sodass ich echt für viele Spieler einen Call sehen würde. Josh Rock hatte ich kurz überlegt, aber da muss man dann sagen, dann wäre es doch fast dieselbe Premier League wie in dieser Saison. Dann wäre nur Nyman für Bunting. Das hat mich dann auch nicht so überzeugt. Und dann bin ich am Ende bei Nathan Espinel rausgekommen. Walk-on, der funktioniert einfach. Und er funktioniert auch bei den großen Spielen, bei den großen Turnieren.
Also mit deinem James Wade-Argument könnte ich ja auch Danny Noppert in den Raum werfen, wenn ich es wollen würde, ja, weil ich ihn auch gerne mal in der Premier League sehen würde. Aber sehe ich halt in diesem Jahr auch nicht gerechtfertigt mit seinen Leistungen. Deswegen für mich der 8. Call gar nicht so schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Wäre dann nur die Diskussion wegen der Weltranglistenposition. Aber das ist ja was, was wir hier vernachlässigen können, weil es geht ja nur um die Spielerstand jetzt. Für mich der 8. Mann Kevin Dutz. Also was der Mann bislang in diesem Jahr an Qualität auf der European-Tour-Bühne gezeigt hat. Und so viel mehr andere Bühnen, um sich zu beweisen, gab es in diesem Jahr ja noch gar nicht. Für mich dann Kevin Dutzmann Nummer 8.
Ja, no way, das wird nicht passieren, es sei denn, da kommt wirklich der ganz große Titel, dass die PDC nicht drumherum kommt, weil die wird nicht, vorausgesetzt es gäbe wirklich nur 8 Spieler, was ich auch mal in Frage setzen würde. Wir haben ja die Patreon-Folge dazu aufgezeichnet, also da seid ihr herzlich eingeladen. Vorausgesetzt es gäbe wirklich nur 8 Spieler, und das war jetzt die Annahme für unsere Frage der Woche, werden da nicht 4 Niederländer dabei sein? Das war dann der Grund, weshalb ich gesagt habe,
bis dahin ist er dann auch schon Schwede.
Okay, dann kann er Premier League spielen, World Cup of Darts spielen, von mir aus noch Nordic and Baltic, wobei dafür steht er zu weit oben in der Rangliste, aber ja, Spaß beiseite, spielerisch gibt es da einen Case für, aber da gibt es zu viele Gründe, die dagegen sprechen aus meiner Sicht.
Na gut, dann Haken hinter die Frage der Woche aus der letzten Woche. Und die Überleitung zur neuen Frage der Woche, die ihr gerne mit uns auf Instagram diskutieren dürft. Also gerne einmal bei uns vorbeischauen, checkout_podcast. Und die Frage lautet, wer führt zum Ende der Saison die European Tour Order of Merit an? Also wer wird als Nummer 1 am Ende nach Dortmund fahren?
Das war jetzt die viel zu frühe Prediction für die Premier League 2027. Wir sind sicher, es ist nicht zu früh, an der Stelle schon mal einen validen Tipp abzugeben für das Ranking der European Tour Order of Merit. Wer da eurer Meinung nach der Führende ist nach 15 Turnieren, wer als Nummer 1 nach Dortmund geht. Wir erwarten eure Nachrichten, eure Antworten dann eben bei Instagram unter dem entsprechenden Post, der im Laufe des Tages spätestens morgen dann online gehen wird. An der Stelle danke fürs Zuhören, und die nächste Folge gibt es ja sogar schon am Donnerstag, dann mit dem Blick auf die Players Championship Turniere 19 und 20. Und Micha, es gibt wieder einige Absagen aus Deutschland nicht dabei, Springer, Zerwinski, Ruprecht, Ehlers, aber auch Littler, Humphreys, MVG, Price spielen alle nicht mit, und bei Littler stellt sich jetzt schon die Frage, wird er überhaupt noch einen einzigen Block mitspielen oder nicht? Ich weiß, wir hatten die Frage schon, aber jetzt wird in England gespielt, keine Premier League mehr, dementsprechend ja auch schon ein klares Signal.
Ja, ist ein klares Signal, und so viele Chancen hat er dann danach nicht mehr, ne? Also danach sind dann jetzt auch schon 20 von 34 Turnieren durch und nicht mehr alles findet dann in UK statt. Ich glaube, wir haben noch 3 Blöcke in den Niederlanden, einen in Deutschland, dann sind das schon mal 4 von 7 Blöcken, die irgendwie weg sind. Also von daher, so viele Chancen wird er dann nicht mehr haben, weil also in den Niederlanden und Deutschland wird er sich das nicht mehr antun. Dann müssen es nach Adam Riese noch 3 Blöcke sein, die dann offen sind, und mit 3 Blöcken ist dann da auch schon ein bisschen Druck drauf, sich am Ende noch zu qualifizieren.
Ja, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht jetzt wirklich signifikant gestiegen, dass er gar nicht mehr spielt, weil ich glaube nicht, dass er sich das antun wird, dass dann der Druck so groß drauf ist, um die Quali zu schaffen, dann wird er von vornherein gar nicht mitspielen, zumal ganz ehrlich, ein Major-Titel mehr oder weniger ist dann auch egal, und für die Portokasse ist es auch irrelevant, denn die ist prall gefüllt vom Premier League Champion Luke Littler. Und Stichwort Premier League, weil wir das jetzt nicht noch explizit angesprochen haben, wir haben eine ganze Folge, eine Sonderfolge dazu aufgenommen, hört ihr, auch wenn ihr nicht bei Patreon uns abonnieren solltet, hört ihr zumindest den Premier League Teil, gute 40 Minuten hier im Feed bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Und das soll es dann auch gewesen sein mit der aktuellen Folge. Es gibt ja dann in wenigen Tagen, nach Adam Riese so 72 Stunden schon die nächste.
So wird es sein, also wir hören uns am Donnerstag wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Ciao.